und so weiter, sondern sie recht, wenn sie das monieren. Sie haben Unrecht, wenn sie sagen, das sei doch ein Widerspruch zum gleichen Recht auf Bildung, weil das gleiche Recht auf Bildung doch die Ausstattung jedermann mit entsprechenden finanziellen Möglichkeiten das Studium zu bezahlen einschränkt. Das BAföG, um es mal daran zu machen, ist überhaupt nicht als ein Mittel in die Welt gekommen, um so etwas wie den sozialen Numerus Clausus abzuschaffen. Das ist nicht wahr. Das kann man in folgenden Momenten ablesen. Bekanntlich greift das BAföG, das Studenten-BAföG, überhaupt erst dann, wenn sich Lernende trotz der schlechten Einkommensverhältnisse, die das schulische Lernen erschweren, aus der Unterschicht nach oben in die Studiengänge der Universität durchgekämpft haben. Mit dem BAföG wird also nicht Leuten mit einem Zuschuss an den privaten Lernkosten geholfen, damit sie beim Lernen überhaupt, also von Anfang an, es in der Schule leichter haben. Dass Eltern der Unterschichten durch so einen Zuschuss sich einen Privatlehrer anheuern können, der ihren Kindern Privatstunden gibt. Ein Zuschuss, der es ihnen erlaubt, häusliche Verhältnisse herzustellen, in denen sie gescheit lernen können. Es werden nicht Einkommensunterschiede zwischen Ober- und Unterschiede und Unterschichten nivelliert. Diese Unterschiede im Einkommen werden überhaupt nicht angetastet. Was würde denn auch aus unserem schönen Kapitalismus ohne die berühmten einkommensschwachen Familien, die doch immer noch in der Mehrheit sind, werden? Da gebe ich Ihnen glatt nicht mehr. Da wäre glatt jede Arbeit unrentabel, wenn den einkommensschwachen Familien sozusagen ihr Einkommensunterschied staatlich finanziell ausgeglichen wird. Daran soll sich gar nichts ändern. Umgekehrt ist es. Nur wenn den staatlichen Schulträgern bereits beim Durchgang durch das allgemeinbildende Schulwesen, also vor der Universität, bewiesen hat, dass er sich trotz aller Schwierigkeiten, denen er ausgesetzt ist, die seiner Herkunft geschuldet sind, durchzuboxen versteht. Nur der kommt dann auch in den Genuss eines BAföG im Studium. Also nur der Unterschichtler, der in 13 Jahren seine weitere Bildungswirklichkeit mit dem Abitur unter Beweis gestellt hat, und zwar gegen die Widrigkeiten seiner Herkunft, kommt in den Genuss dieser Förderung. Und daraus ist ein Schluss zu ziehen über das, was das BAföG ist. Mit dem BAföG will der Staat also zwei Sachen miteinander verträglich machen. Da gibt es erstens ein nach wie vor existierendes, inzwischen sogar radikalisiertes Interesse, an ganzen Klassenschichten schwacher, Bezieher schwacher Einkommen. Dieses Interesse des Staates, dass es solche Einkommensbezieher gibt, normalerweise heißen die Lohnarbeiter, schützt der Staat. Und da gibt es zweitens ein bildungspolitisches Interesse daran, dass über die Studienzulassung in erster Linie der Erfolg in der Lernkonkurrenz entscheidet. Die beiden Interessen geraten bei Studienberechtigten aus einkommensschwachen Familien gelegentlich in eine kleine Kollision. Was der Staat also mit dem BAföG verträglich machen will, das ist nichts anderes als das geschützte, staatlich geschützte Interesse der Unternehmer an schwachem Einkommen und sein eigenes Interesse an der Ausbildung begabter, bildungswürdiger Menschen aus der Unterschicht, die sich, wie ich gesagt habe, gegen alle Widrigkeiten den Beweis ihrer weiteren Bildungswürdigkeit und den Zutritt in die Elite erwiesen haben. Das ist BAföG. BAföG und alle anderen Ausbildungsbeihilfen sind also nicht wegen der Studierenden, schon gar nicht wegen der Studierenden aus den unteren Schichten erfunden. Damit tut der Staat sich einen Gefallen. Förderung eines elitewürdigen Nachwuchses, und zwar, wenn es denn passiert herkunftsneutral. Fazit. Deswegen vergeht sich der Staat mit der Einführung von Gebühren. Übrigens auch herkunftsneutral. Oder eine Veränderung von BAföG-Zahlen. Oder eine Bestrafung, finanzielle Bestrafung von Langzeitstudiengängen. Auch überhaupt nicht an diesem Förderungsprinzip. Sondern er dreht für sich nur an der Kostenschraube. So etwas wird ihm zu teuer. Das ist immer ein eigenständiger Gesichtspunkt. Und benutzt auf diese Art und Weise die Kostenbelastung als Steuerungsinstrument für den Zulauf auf die Universität. Dass darunter dann gerade die Unterschicht erleiden, das ist ja der Inhalt des Urteils sozialer Unrustlaufes, ist ihm bewusst, das weiß er, das scheint ihn aber nicht groß zu stören, solange ihm die Nachfrage nach akademisch ausgebildeten Arbeitskräften über die Elitenselbstrekrutierung reibungslos verläuft, ist ihm das kein Problem. Soweit zum Punkt 3. Kommen wir zum vierten und letzten Punkt. Das Ziel, das Studenten verteidigen wollen, indem sie ein fortschrittliches Instrument, dass sie gegen die gegenwärtige Universitätsdeform halten können, entdeckt haben, ist das Recht auf freie Studienwahl und freie Studiengestaltung. Auch hier, ich habe schon gesagt, liegen die Studenten richtig, wenn sie sich beklagen über Reglementierungen aller Art, über Zulassungsreglementierungen, Studien- und Prüfungsordnungen, mit entsprechenden Zeitbeschränkungen, mit Exmatrikulationsverschärfungen und so weiter. Allerdings, auch das habe ich einleitend schon gesagt, diese Klage kann das genannte Recht auf freie Wahl des Studiums und der Studiengestaltung nicht für sich reklamieren. Ist eine schlechte Berufungsinstanz. Warum? Denn erstens gilt dieses Recht, übrigens wie alle, sage ich mal nebenbei, staatlich gewährten Freiheiten, sei es die Meinung, sei es die Wahl, sei es die Pressefreiheit, immer nur unter staatlich vorgeschriebenen Bedingungen. Das heißt, mit der Wahrnehmung solcher Freiheit geht zweitens immer eine Verpflichtung auf diese staatlich gesetzten Bedingungen ein. Wieso? Studierende sind, wie im Teil 1 gezeigt, nichts anderes als Personifikation der zukünftigen Brauchbarkeit von Wissenschaft für die Interessen von Staat und Kapital. Und als solche Personifikationen der zukünftigen Brauchbarkeit für getrennt von ihnen längst vorliegende Zwecke, und als solche Personifikation sind sie bestimmt, bevor sie auch nur eine einzige Vorlesung zu Ende gehört haben. Das ist ihre Funktion, auf die sind sie als Studenten festgelegt. Das ist ihre Charaktermaske, egal welche Vorstellung sie selbst als Individuum über Studium und Beruf im Kopf haben. Übrigens gilt deswegen auch in einer Hinsicht dasselbe, was für jene ca. 70% Haupt- und Realschulabsolventen gilt. Ihre Funktion für ihr Berufsleben, nur diese Funktion für ihr Berufsleben, diktiert Umfang und Inhalt des Wissens, was sie sich aneignen. Nur ist eben ihre Funktion eine andere, deswegen sind die bestimmten Grundkenntnisse, die sie brauchen, ein wenig anders, werden sie in Wissenschaften nach Maßgabe ihrer anderen Funktion eingeführt. Das heißt auch, dass auch Ihnen, den Studierenden, euch, die wissenschaftliche Ausbildung gerade nicht jene Sorte gründlicher wissenschaftlicher Bildung verschafft, die nun einmal die Voraussetzung wäre für die ganz freie begründete Bestimmung von Zwecken für die freie Wahl von Tätigkeiten, für die freie Erklärung, warum die eigenen Zwecke in dieser Gesellschaft immer scheitern. Dafür taugt das nicht. Es ist eben nur tauglich für Beruf. Darauf läuft Studium hinaus. Berufsausbildung. Kurzer Satz dazu. Soll man sich mal klar machen, was es eigentlich heißt. Berufsausbildung gilt als das Selbstverständlichste von der Welt, dass man lernt, um einen Beruf auszuüben. Aber was heißt das Beruf? Beruf bedeutet, es ist eine simple Sache, die weiß im Prinzip jeder. Deren Skandal macht sich bloß kaum jemand klar. Jeder Beruf bedeutet, wegen Geldverdienens in fremde Dienste, über deren Interessen man nicht mitreden kann, zu treten. Das ist so bei allen Berufen, seien sie Berufe in der unteren, mittleren oder höheren Schicht der Berufshierarchie. Berufe und die damit verbundenen Verdienstmöglichkeiten, es ist fast albern, das nochmal zu betonen, schafft sich nicht der Mensch selbst, der eine Berufsausbildung durchläuft. Sie findet man vor. Sie findet man als Anspruch und Nachfrage vor. Die findet man auf dem Arbeitsmarkt als qualitatives und quantitatives Angebot von Verdienstmöglichkeiten, die Betriebe und staatliche Einrichtungen anbieten. Beruf, ja, das kann man schon so sagen, kommt der Sache nach, immer einem Erpressungsverhältnis gleich, dem alle Einkommensabhängigen mehr oder weniger brutal ausgesetzt. Das heißt, Geld gibt es nur unter der Voraussetzung. Allenfalls unter der Voraussetzung, dass die Bereitschaft zu lebenslanger, geistiger und praktischer Unterwerfung und der Funktion von Staat und Kapital permanent bewiesen wird. Doch ist dieser Beweis nur die Voraussetzung und längst nicht die Garantie dafür, dass es mit dem Geldverdienen auch klappt. Es kommt nämlich noch etwas hinzu, was bei diesem Recht, dieser Freiheit eine Rolle spielt. Das Prinzip der Ausbildung, dem man sich mit der freien Wahl eines Studiums und eines Studienablaufs unterwirft, das Prinzip der Ausbildung, Tauglichkeit für vorfindliche Berufe, gilt nämlich ebenso unbedingt erstens wie zweitens abstrakt. Es gilt nur abstrakt. Was heißt das? Jedermann redet vom und fordert den Praxisbezug ein, doch worin der nun besteht, worin nun die konkrete Umsetzung späterer Tauglichkeit in Studienelemente besteht, diese Frage löst immer nur heftige Kontroversen innerhalb der Universität aus, aber auch unter den Nachfragern aus, aber nie im Konsens. Das ist kein Zufall, sondern das ist schon wieder das Resultat einer der Schönheiten der kapitalistischen Gesellschaft. Und diese Kontroversen nehmen ebenso wie die Forderungen nach Praxisnähe in dem Maße zu, wie sich herausstellt, dass das Angebot, was die Hochschule, das Angebot für den Arbeitsmarkt, was die Hochschule verlässt, das Angebot an hochqualifizierten Arbeitskräften, der Nachfrage auf den Märkten qualitativ und quantitativ nicht entspricht. Besonders wenn es größer ist als die Nachfrage. Dann feiert die Einbildung, wie man weiß, Triumphe, dass mehr Praxisnähe in der universitären Ausbildung die Chancen auf dem Arbeitsmarkt erhöhen würde. Einbildung. Das ist eine Einbildung. Warum? Es handelt sich nämlich, wenn diese Diskrepanz zwischen Angebot und Nachfrage offensichtlich wird, nicht um verfehlte Bildungsplanung. Es ist dies vielmehr das Resultat des Umstandes, dass es hierzulande für die allermeisten Berufe einfach nicht möglich ist, anzugeben, worin die später geforderte Berufsqualifikation denn besteht, und wie viele Absolventen dieses Studiengangs für sie gebraucht werden. Das Stichwort heißt ganz schlicht Auch das weiß man im Prinzip. Konkurrenz. Wo Konkurrenz der Nachfrage, also in erster Linie im Bereich der Ökonomie, aber nicht nur dort, die Nachfrage auf den Markt bestimmt, da ist der Bedarf nämlich überhaupt nicht zu planen. Soziologen würden sagen, strukturell nicht zu planen. Das Ziel der Vermittlung, brauchbaren, nachgefragten, in den Jobs der Elite nachgefragten Wissens, stößt sich hart an dem, was die Abnehmer als ihre Realität kennen und herstellen. Wo die Abnehmer aus der Wirtschaft in Konkurrenz zueinander stehen und deswegen bemüht sind, sich einen Vorsprung auf dem Markt gegenüber den anderen zu verschaffen, brauchen sie permanent neue qualifizierte Mitarbeiter, in der Regel meistens nicht mehr, sondern weniger und anders ausgebildeter. Doch was sie dann brauchen, was sie dann können müssen, um in der Konkurrenz zu bestehen, wissen sie gerade wegen der Konkurrenz auch nicht anzugeben. Nie können sie ihre Produktion, nie wollen sie ihre Produktion langfristig planen, denn es diktiert jeweils das neueste Konkurrenzergebnis, ihre neueste Kalkulation hinsichtlich der Frage Betriebsausdehnung, Rationalisierung, Fusion, Entlassung, Umwälzung der Produktionsmittel und so weiter und so fort. Und schon gar nicht wissen diejenigen, die den Ausbildungsbetrieb organisieren müssen, also die Verantwortlichen für die Lehre zum Zeitpunkt des Studienbeginns, was denn wohl nachgefragt wird auf dem Arbeitsmarkt, wenn die Studenten ihr Studium nach 8 oder 12 Semestern beendet haben. Was erklärt die Phänomene, dass ein Angebotsüberschuss zu Beginn eines Studiums, was den Studenten vorbestimmt hat und sagt, ich werde Programmierer, nach 5 Jahren seiner Ausbildung dazu geführt hat, dass er sich in einem Studentenberg von überflüssig qualifizierten Menschen wiedergefunden hat. Wenn sich also mit schöner Regelmäßigkeit in dem einen oder anderen Ausbildungsgang herausstellt, dass, wie es so schön heißt, am Markt vorbei ausgebildet worden ist, und diese Akademiker so nicht, wie sie ausgebildet sind, oder auch überhaupt nicht gebraucht werden, dann gibt es sofort Klagen. Da sind Klagen von allen Seiten zu hören, alles mit sehr unterschiedlichem Tonfall, mit sehr unterschiedlicher Stoßrichtung, und alle eins gemeinsam haben, die Klagen. Es passiert eins nicht, dass man diesem Phänomen einmal auf den Grund geht, fragt, woran es eigentlich liegt, dass dieses mit schöner Regelmäßigkeit immer wieder passiert, immer wieder am Markt vorbeiproduziert wird, immer wieder praxisnahe Studiengänge eingeführt werden, die immer dasselbe Resultat haben und so weiter. Die Klagen, die man dann zum Beispiel aus Akademikerkreisen hört, bestehen darin, dass die Unerhörtheit eines, erinnert ihr euch, in den 90er Jahren akademischen Proletariats beklagt wird. Wird ein Los beklagt, das Akademiker getroffen hat, das doch eigentlich nur anderen, nämlich den richtigen Proletarier, vorbehalten ist. Eine ausgesprochen elitäre Klage, der sich damals auch Studenten angeschlossen hat. Eine Variante dieses elitären Gejammers hört man vom Staat. Der beklagt, dass das zum Fenster rausgeworfenes Geld ist, wenn mehr ausgebildet und anders ausgebildet wird, worden ist, als nachgefragt wurde. Und moniert falsche Bildungsplanung, obwohl er eigentlich wissen müsste, dass das Einsetzen von regelmäßigen Hartz-Bildungsplanungskommissionen, dass sich daran wohl kaum etwas ändert durch diese Kommissionsarbeit. Er geht trotz der gegenteiligen Erfahrung immer wieder von dem Ideal aus, dass eigentlich Ausbildung und Nachfrage nach ausgebildeten, qualifizierten Arbeitskräften zur Deckung gelangen muss. Er hält an diesem Ideal fest, obwohl es in der Wirklichkeit immer wieder enttäuscht. Eine Sorge macht er sich dabei nicht. die Sorge der Studienabsolventen, die jetzt auf den Markt rumgehen. Dass die dann ohne Job auf der Straße stehen, ist dabei nicht sein für Staat das Problem. Das hat dann allein das Problem der Absolventen selbst zu sein. Denn immerhin, so heißt die Logik, haben die sich doch frei für diesen Studiengang entschieden. Da entfaltet sich noch einmal ein weiteres Moment der Schönheit dieser Freiheit. Freiheit in der Berufswahl, Freiheit des Studiengangs und des Studienverlaufs. Zunächst bedeutet sie die Verpflichtung jedes Studierenden auf das, was ich als Berufsausbildung kritisiert habe. Und wenn diese Ausbildung, diese Berufsausbildung nicht zum Job geführt hat, dann soll der Student das Risiko einer verfehlten Wahl selbst tragen. Er hat das Recht auf freie Wahl eines Berufswegs wahrgenommen, also hat er, sagen die zuständigen staatlichen Bildungspolitiker, das Risiko zu tragen, mit dem gewählten Fach auf dem Arbeitsmarkt nicht unterzubringen. Das ist seine Sache. Das sei, heißt es dann, die Kehrseite der freien Entscheidung. Dass diese freie Entscheidung so frei nicht war und nicht ist, habe ich vorhin schon gesagt, die Abteilung Numerus Clausus muss ich nur noch mal aufführen. Wer die Freiheit hat, die Freiheit, die der Sache nach Verpflichtung auf Tauglichkeit für vorgefundene Interessen in Gestalt des Berufes, heißt also die Logik, soll die Kosten der in der Sache selbst liegenden notwendigen Diskrepanz zwischen Angebot und Nachfrage selbst tragen. Das ist der zynische Umgang mit der Freiheit in Abteilung 2. Die Abnehmer, die auf dem Markt das Angebot an Arbeitskräften repräsentieren, sind im Übrigen über so etwas wie ein Überangebot in der Regel sehr erfreut. Können sie doch dann auch den Vollen schöpfen, die Creme abschöpfen, manchmal sogar auch dieses, neuerdings in der Universität gleich, die Kosten mit Verweis auf das Überangebot für alle anderen Arbeitskräfte, qualifiziert, nicht qualifiziert, senken. Und sie können es sich sogar, das ist was Neues, und führt uns wieder zu PISA, können es sich sogar leisten, hochqualifizierte Menschen, studierte Menschen sogar, in Jobs zu stecken, für die sie eindeutig als, in Anführungszeichen, überqualifiziert gelten. Gelten es aber natürlich so lange nicht sind, wie sich die Abnehmer davon einen Nutzen versprechen, dass ein studierter Mensch einen Magazinposten erhält und dort ein ganzes Lager übernimmt, eine Qualifikation, die eigentlich nur PC und Rechnung erfordert. Damit sind wir wieder bei PISA, ich habe es schon gesagt. So ein Mensch, qualifizierte Arbeitskraft in Jobs, für die auch einfache, unqualifizierte Arbeitskräfte Dienste versehen können. Das ist gerade der Punkt, der bei PISA als erster Punkt moniert worden. So ein Hochschulabsolvent, so ein Fachhochschulabsolvent, auf Posten, die eigentlich von Realschulabsolventen, von Berufsschulabsolventen auch bedient werden können, heißt, dass der auf jeden Fall über jene Lese-, Rechen- und Schreibkompetenz verfügt, darin dem Haupt- und Realschüler auf jeden Fall überlegen ist. Das allein reicht schon, dem Unternehmer so einen Menschen einzustellen, wenn er ihn denn zu dem Geld einstellen kann, zu dem er vorher den Fachschul- oder Berufsschulabsolventen eingestellt hat. Mit PISA hat das Folgendes zu tun. Die Klage, wir sind in Sachen internationalem Leistungsvergleich, wir sind auf Platz 21 zwischen 34 Ländern, ganz hinten, kurz vor Mexiko, Portugal und Luxemburg gewesen. Also im unteren Drittel. Das hat daran gelegen, daran gibt es überhaupt keinen Zweifel, dass in der Tat unser dreigliedriges Schulwesen so hervorragend funktioniert. In Sachen jenes Auftrages, den das Bildungswesen seit Jahrzehnten verfolgt, frühzeitige, radikale Durchsortierung des gesamten Nachwuchses, sodass dann wirklich nur ca. 30% bis zum Abitur und zur Universität vorstoßen, führt umgekehrt natürlich dazu, dass ein größerer Teil in Sachen schulischer Leistung hinten runterfällt. Und die drücken natürlich schwer, viel schwerer auf den Durchschnitt, wenn ein Durchschnitt berechnet wird, als in Ländern, beispielsweise Finnland, wo 70% bis zum Abitur, bis zum Studium geführt werden. Es ist also gerade, das den Schock ausgelöst, was als das Resultat erfolgreicher und durchaus bezweckter und nie bei keiner Reform zur Disposition gestellter Sortierung war. Heute ist man der Auffassung, das will ich aber nicht weiter vertiefen, vielleicht